wenn es ein oder mehrere starke Männer gibt, die morgen irgendwie zwischen 2:30 und 3:30 ungefähr Zeit hätten, können die sich hinterher bitte bei mir melden. Ja? Es könnte auch, ja, wenn es eine starke Frau gibt, geht das auch, aber ja, meldet euch doch hinterher bitte kurz bei mir, dann hätte ich eine Frage an euch. Okay, lass uns ins Wort gehen. Die Zeit der Anbetung ist gut, vor Gott zu kommen, unseren Herrn, unseren Heiland, unseren Retter, unseren starken Erlöser. Es ist gut, ihn zu preisen, ihn zu ehren, ihm Lob und Dank zu geben, das, was ihm gebührt, das, ja, das ist Zentrum unseres Lebens, so wie Peter das am Sonntag auch gepredigt hat. Die Anbetung ist das, wozu wir geschaffen sind. Und darüber wollen wir heute Abend auch nachdenken. Lass uns, bevor wir ins Wort gehen, noch kurz beten. Vater, wir danken dir für das Geschenk des Lebens, was du uns gemacht hast. Wir danken dir dafür, dass du uns geschaffen hast. Du hast uns geschaffen, damit wir deine Kinder sind, damit wir in deinem Haus, in deiner Familie leben, dass wir ja ganz eng verbunden, in der Liebe verbunden mit dir leben, hier auf der Erde als Menschen. Aber noch viel weiter hast du deinen Plan ausgespannt. Du hast einen Plan mit uns in Ewigkeit, Herr. Du willst uns zu Königen und Priestern machen, dass wir mitregieren, mitherrschen mit dir über diese Erde 1000 Jahre und in Ewigkeit in deiner neuen Welt. Ja, und das sind alles Dinge, die uns zu hoch sind, die wir nicht verstehen, die wir nicht begreifen. Und ja, deswegen kommen wir zu dir, um uns von dir lehren zu lassen. Deswegen bitten wir dich, dass du uns lehrst, was du sprichst, Vater. Wir sind hier deine Kinder, um zu hören, was du uns aus deiner Weisheit, aus deiner Allwissenheit, aus deinem unerschöpflichen Reichtum auch an Gnade und Barmherzigkeit und an Liebe, an Erziehung uns zuteil werden lassen willst. Herr, wir danken dir, dass du so gnädig, so barmherzig, so gütig bist, dass du uns so begegnest, dass wir so kommen können, auch wie wir sind, Herr. Und ich möchte nochmal beten, dass du unsere Herzen jetzt reinigst, Herr, von einem Schmutz, von einem Dreck. Auch während wir dein Wort lesen, Herr, du hast gesagt, dein Wort ist wie Wasser, es ist ein Wasserbad des Wortes, in dem wir gereinigt werden. Herr, wir beten, dass dein Wort uns reinigt. Dass wenn wir das Mahl nachher nehmen, dass wir es wirklich aus einem ungeteilten Herzen in Liebe zu dir nehmen, dich, unseren Erlöser, preisen und es nicht nur mit Worten und nicht nur mit dem Abendmahl tun, sondern dass wir ja unsere Leiber wieder neu ganz auf den Altar legen, ja. Denn dir gebührt alle Anbetung. Wir bitten dich auch um Segen für unsere Geschwister im Dienst, Jesus, die Pennies, die an deinem Wort arbeiten, um es zu übersetzen in Sprachen, die dein Wort nicht haben, Herr. Und es ist so großartig, dass wir es haben, dass wir es lesen können in unserer Sprache, dass wir es verstehen können. Danke dafür, Herr, und segne das Werk der Hände unserer Brüder und Schwestern, die sich mühen überall auf der Welt, um dein Wort den Völkern zu bringen, damit das geschieht, was dein Wort uns vorausgesagt hat, dass Menschen aus allen Nationen, Völkern und Stämmen, aus allen Sprachen vor deinem Thron anbeten werden. Herr, wir freuen uns auf den Tag und beten, dass du jetzt diese Zeit hier segnest, Herr. Amen. Ja, Peter hat letzte Woche ganz kurzfristig hier das Wort ergriffen, das Wort genommen und ich habe mich gefreut, dass zeigt, dass Peter eine Qualität hat, die für einen Ältesten Voraussetzung für seinen Dienst ist. Er ist lehrfähig, heißt es in 1. Timotheus 3. Ja. Er ist, wie Paulus Timotheus gesagt hat, sei bereit zur Zeit und zur Unzeit. Predige das Wort. Peter ist immer bereit. Wenn du Peter fragst, der schlägt seine Bibel auf und los geht's. Und das liegt nicht nur daran, dass er eine Bibelschule besucht hat und dass er sein Leben lang jetzt schon den Herrn dient, sondern es liegt einfach daran, dass Gottes Geist in Peter wohnt und dass er mit dem Wort aber auch lebt. Ne? Beides gehört zusammen. Ein hingegebener Student des Wortes Gottes ist. Und Geschwister, das ist sowas Wertvolles, sowas Wichtiges. Und das ist so wichtig, nicht nur für die Ältesten in der Gemeinde, sondern es ist für uns alle wichtig. Zu Hause, in unseren Häusern, als Väter und Mütter. Es ist so wichtig, dass du zur Zeit und zur Unzeit das Wort bringen kannst, deinen Kindern. Es ist so crazy, was die Kids alles heute lernen. Ich habe durch Zufall heute eine Zeitschrift in die Hände bekommen und ich habe da mal so ein bisschen drin rumgeblättert. Mädchen. Ihr kennt die Zeitschrift Mädchen, ne? Also die Mädchen kennen die vielleicht, ich weiß es nicht. Oder die Frauen, ich weiß nicht, wie lange es diese Zeitschrift schon gibt. Ja gut, die Bravo war ja für Jungs und Mädchen, ne? Ich weiß nicht, ob es dann nochmal irgendwann Bravo-Mädchen gab oder so, keine Ahnung. Jedenfalls ist das so eine Zeitschrift in dem Niveau. Es ist so eine, und das ist so krass. Diese Zeitschrift, die bereitet die Mädchen schon darauf vor, später auch mal dann die entsprechenden Frauenzeitschriften zu kaufen. Ne? Also Mode, ne? Und hier das ganze Make-up. Ja, Entschuldigung, lost for words. Make-up und na, und dann ja, aber auch alles das, was damit verbunden ist, ne? Dein erstes Date, ne? Und wie du dich am besten schminkst und ankleidest, ne? Schön natürlich, nicht so aufgedonnert und so weiter und so weiter. Und dann alle möglichen Tipps, du. Und die Kids lesen das. Und klar, natürlich, die allermeisten Mädels, die das lesen, die nehmen das nicht ganz ernst, ne, wenn die das lesen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sagen, oh, ich habe bald mein erstes Date, was sagt denn Mädchen dazu, wie ich mich dann, ne? Also so sind die allerwenigsten Mädchen drauf. Sondern die lesen das mehr als Spaßlektüre, so, ne? Auch diese, ne, diese ganzen Sexualfragen. Aber das geht da in Bereiche, da denkst du, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und das sind dann Zeitschriften, die kaufen dann die 12-Jährigen, 13-Jährigen, 14-Jährigen, ne? Vielleicht sogar noch jünger. Ne? Da denkst du, wo sind wir denn gelandet hier? Ne? Und ja, welche Ratschläge werden da gegeben? Und klar, wie gesagt, ich glaube nicht, dass diese Dinge eins zu eins zu verstehen sind. Aber sie wirken. Das ist eine ständige Beeinflussung in eine bestimmte Richtung. Das sind Gedankengebäude, das sind Ideologien, das sind Weltanschauungen, die da vermittelt werden in diesen Zeitschriften. Ne? Und wir Väter, wir kaufen unseren Mädchen vielleicht so eine Zeitschrift und denken, wir tun ihnen was Gutes und denken so, ja, ich will ihr mal was geben, was sie wahrscheinlich interessiert. Mich interessiert das überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung davon, aber sie ist ja ein Mädchen in dem Alter, das wird sie ja interessieren. Ich kaufe ihr das mal, dann freut sie sich so. Ne? Bringst diese Zeitschrift nach Hause. Das Mädchen freut sich tatsächlich auch. Ne? Und ach ja, und dies und das. Ne? Und du denkst so, aber ich habe dann so gedacht, was geben wir unseren Kindern? Welche Nahrung, geistliche, seelische Nahrung geben wir unseren Kindern? Wir sollten prüfen. Und ja, das ist anstrengend, das ist nervig, das ist Arbeit. Diese Arbeit machen sich die allermeisten Leute in der Welt nicht. Die sind wahllos. Ach, gibt's auch. Ja, und liebe Leute, auch bei den christlichen Zeitschriften, bitte guckt genau hin. Echt? Also nicht alles, wo christlich draufsteht, ist auch christlich drin. Und klar, wenn du jemandem Erwachsenen, einem Bruder, einer Schwester eine Zeitschrift gibst und sagst, hier den Artikel, den fand ich gut, der Rest ist Kacke. So, ne? Und du kannst es einem Bruder oder einer Schwester geben und sie kann, ne, mit Hilfe des Heiligen Geistes prüfen, ne? Aber auch da, ne, was geben wir weiter? Was geben wir weiter? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ausstrecken nach dem Heiligen Geist, dass wir Unterscheidungsvermögen haben, als gerade als Verantwortliche, als Leiter, als Eltern, ne, als Menschen, die etwas weitergeben, dass wir Unterscheidungsvermögen haben. Was ist gut, was ist nicht gut? Was ist gesund, was ist ungesund? Was dient zur Auferbauung des Glaubens? Und was sieht nur danach aus? Vielfach ist auch die christliche Literatur hat einen Drall bekommen, der eben wegführt vom Vertrauen in Jesus Christus, im Vertrauen auf Gottes Wort, im Vertrauen auf Gottes Weg, weg von der Zielrichtung unseres Lebens, nämlich dass Gott verherrlicht wird durch unser Leben, hin zur Optimierung unseres Lebens, zum wie geht's dir am besten, was hilft dir am meisten. Und ja, der christliche Glaube hilft ja auch. Ne? Deswegen ist er auch gut für uns. Aber dadurch kriegt die Botschaft eine völlig andere Richtung. Und wird verzerrt. Und dadurch fällt auch vieles dann raus aus dem, durch das Raster von der Botschaft Gottes, vom Wort Gottes. Wird vieles ausgesiebt, vieles weggeschmissen, was so wichtig und notwendig ist. Wie Peter letztes Mal gesagt hat, diese Kapitel, die werden doch nicht gelesen in der Kirche. Wer liest die denn? Die will doch keiner hören. So strange und abgefahren Visionen vom Untergang der Erde. Uff. Ja, einen Kinofilm machen wir da draus, ne? Also die Filmregisseure, die bedienen sich an diesen Bildern und Visionen, ne? Und in einer guten Hollywood-Manier aufbereitet ziehen wir uns das dann rein, ne? Aber ich möchte eigentlich nochmal, oder ich hatte es auf dem Herzen, heute noch in Kapitel 9 am Ende zu verweilen. Und Peter hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Es ist Zeit der Buße. Wir haben diese Zeit der Buße. Das ist mir so wichtig geworden jetzt in den Wochen, wo wir durch die Offenbarung durchgehen. Ne? Das ist die Botschaft der Offenbarung durch und durch, von vorne bis hinten. Wir leben jetzt in der Zeit der Gnade. Und Zeit der Gnade ist Zeit der Buße. Buße ist Gnade. Dass wir umkehren dürfen, dass wir umkehren können, dass wir neu anfangen können und dürfen. Das ist Gnade. Es ist so wunderbar, in dieser Zeit zu leben, wo wir den gnädigen Gott so stark erleben dürfen. In unserem eigenen persönlichen Leben, in dem Leben von Menschen um uns herum. Das ist wunderbar. Wenn du ein Fan der Gnade bist, dann liebst du diese Zeit. Ja, was fehlt in dieser Zeit, was uns leiden lässt in dieser Zeit, ist, wenn Gott gnädig ist, lässt er auch viel zu. Viel Unrecht, viel Leid, viel Schmerzen. Ja, wenn du die Frage stellst, und das ist doch mal interessant, na, die Frage, warum lässt Gott so viel Leiden zu, wenn er ein liebender Gott ist? weil Gott mit uns Sündern gnädig ist. Weil er uns nicht auslöscht und vertilgt, wie wir es verdient hätten aufgrund unserer Sünde, sondern er lässt es zu, dass diese Dinge geschehen. Er lässt auch, er begrenzt die Strafe, wenn man das so will. So wie er Adam eine Frist gegeben hat, eine Lebensfrist, eine Leidensfrist, damit er umkehren kann. Und Leiden ist ein bestimmter Weg, wie Gott uns zur Umkehr treiben will. Er piekt uns, damit wir anfangen nachzudenken. Wenn du die Geschichte vom verlorenen Sohn siehst, Jesus hat es so erzählt. Er sagt, dieser verlorene Sohn, der wäre nicht auf die Idee gekommen, umzukehren, wenn er nicht im Elend gelandet wäre. Er musste erst ins Elend fallen, bevor ihm aufgegangen ist, Mensch, ich muss zu Gott zurück. Ich schaff's alleine nicht. Ich komme nicht klar. Und das ist das wirklich, das sind die heftigsten Momente in der Offenbarung. Für mich nicht die Momente, wo du diese heftigen Gerichte Gottes siehst oder diese Finsternis, die hier jetzt über dieses Land hereinbricht, na, die ganze dämonische Invasion, die hier auftritt. Das ist schon, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, ist es natürlich krass. Wenn man das an sich ranlässt, eine dämonische Invasion, durch die ein Drittel der Menschheit getötet wird, auf einen Schlag. Aber viel schlimmer ist die Verhärtung des Herzens zu sehen, der Menschen, die da noch leben. Sie taten keine Buße, sie kehrten nicht um. Sie hatten so viel, sie haben so viel erlebt, so viel gesehen, so viel mitbekommen. Und darin gleicht oder ist der Pharao von Ägypten ein Gleichnis für die Menschheit in dieser letzten Zeit, in dieser Zeit der Bedrängnis, der großen Bedrängnis, der großen Trübsal. Der Pharao, der sein Herz verhärtet, der sich der Macht Gottes nicht ausliefern will, der die Sünde nicht loslassen will. Seine Macht und Herrlichkeit, sein Einfluss über dieses Volk. Er möchte das nicht verlieren. Er möchte weiter herrschen und regieren. Und im Evangelium geht es um Herrschaftswechsel. Das ist die Verkündigung der Herrschaft Gottes. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Denn das Reich Gottes ist nahe, die Herrschaft Gottes ist nahe. Nimm die Herrschaft Gottes an. Lass es zu, dass du entthront wirst. Tritt ab vom Thron deines Lebens und lass ihn regieren. Lass ihn den König sein deines Lebens. Dann fängt für dich die Ewigkeit an, schon das ewige Leben. Aber sie wollten nicht. Sie wollten nicht, dass dieser über sie herrsche. So steigen wir jetzt nochmal ein in Kapitel 9, Vers 20 und 21. Die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Das ist hier eine typische Aufzählung, wie wir sie an verschiedenen Stellen im Neuen Testament und natürlich in viel größerer Form auch im Alten Testament finden. Eine Anzahl von Untaten, von Sünden, ein Sündenregister.
Und Gott hat diese Sündenregister immer wieder platziert, aus einem bestimmten Grund, nämlich damit wir uns daran prüfen. Dass wir zulassen, dass diese Dinge ausgesprochen werden, die unser Menschsein, unser sündiges Menschsein bestimmen. Und damit wir Buße tun, damit wir davon umkehren. Deswegen, wenn wir jetzt diese Dinge hier betrachten, dann macht das Gott, damit wir, wo wir angesprochen werden, wo Gott in uns etwas aufdeckt, dass wir heute Abend Buße tun darüber. Das Erste ist meistens, fast immer, das Wichtigste. Und das ist der Götzendienst. Götzendienst ist für uns so oft so schwer zu fassen und ist oft so fern. Wenn wir uns mit Sünden befassen, dann befassen wir uns eher mit dem, was danach kommt, in Vers 21. Aber Götzendienst ist das Erste. Das erste Gebot lautet: Ich bin der Herr, dein Gott. Und wie heißt es weiter? Ja, gut. Wir haben einen Bruder, der das Wort kennt. Das ist gut. Nein, das kennt ihr alle, ne? Du sollst keine anderen Götter haben wie mir. Und das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass wir das im Herzen tragen. Jesus möchte uns ganz, 100%. Er will, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen, nicht mit einem geteilten Herzen, von ganzem Herzen. Er beansprucht unsere volle Aufmerksamkeit. Er möchte, dass er Priorität Nummer 1 in unserem Leben ist. Wenn es um Fragen deines Lebens geht, sollte unsere erste Frage sein: Was ist der Wille Gottes? Wenn du dich fragst, soll ich ein Auto kaufen oder soll ich es sein lassen? Wenn ja, welches Auto soll ich kaufen? Soll ich diesen Job annehmen oder soll ich jenen Job annehmen oder soll ich vielleicht was ganz anderes machen? Soll ich, wie viele Kinder sollen wir haben, Herr? Alles Fragen, wo wir fragen sollten: Gott, was willst du? Das ist Ausdruck der Priorität Gottes in meinem Leben. Wenn ich zuerst und vor allen Dingen nach seinem Willen frage: Gott, was willst du jetzt hier, dass ich tue? Eine zweite Sache, also das erste ist, dass er tatsächlich unser König ist, unser Herr, unser Ratgeber auch. Für uns ist diese Herrschaft oft so, das ist so Führerbefehl, wir folgen dir, dieser Kadavergehorsam. Darum geht es gar nicht. Die Beziehung zu Gott ist ja viel intimer, viel persönlicher. Es ist der Vater mit seinen Kindern. Er will uns Rat geben. Wie gesagt, wo suchen wir unseren Rat? Wovon lassen wir unsere Gedankengänge beeinflussen? Lass uns als Kinder Gottes umkehren zu Gott, dass er die Nummer 1 in unserem Leben ist. Und lass uns dazu einfach mal ein paar Gedanken habe ich rausgeschrieben, ein paar Stellen hier zu dem Thema: Sie taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Und da bin ich erstmal darauf gestoßen, dass im Alten Testament ganz oft davon, von dem Werk der Hände gesprochen ist, nämlich von dem Werk der Hände Gottes. Gott hat etwas geschaffen mit seinen Händen. Das Werk seiner Hände sind was? Himmel und Erde. und Himmel und Erde verkünden die Herrlichkeit ihres Schöpfers. Sie verkünden die Herrlichkeit ihres Schöpfers. Himmel und Erde. Aber auch die Tiere, die Menschen, die Völker sind alles Werke von Gottes Händen. Und ja, auch das Volk Gottes selbst, sein Volk ist ein Werk seiner Hand. Das sind alles Zitate aus dem Alten Testament. Das ist alles Werk seiner Hände. Was hat also Gott mit seinen Händen gemacht? Er hat etwas geschaffen, was ihn verherrlicht. So, und jetzt Folgendes. Wenn wir etwas mit unseren Händen schaffen, was soll das dann tun? Uns verherrlichen. Und das tut es ganz oft. In dieser Welt, guckt euch um, was wir alles tun als Menschen, was wir alles machen, um uns selbst zu verherrlichen, um uns selbst zu verewigen. Wir bauen riesige Bauwerke, die Pyramiden von Gizeh. Der Pharao hat sie aufgebaut. Riesige Bauwerke. Bis heute wird darüber gerätselt, wie sie wirklich im Einzelnen diese riesigen Steinblöcke da hingewuchtet haben, ne? Wie sie das da hingekriegt haben. Oder diese, was weiß ich, die World Trade Center, ne? Riesiges Gebäude, New York. Jetzt stehen sie schon nicht mehr, ne? Haben die Ewigkeit nicht lange erlebt. Alles, was Menschen versuchen aufzubauen, ist letztendlich, hat den Hintergrund, dass sie sich selbst darin verherrlichen. Ihre Schöpferkraft, ihre Schöpfermacht. Und deswegen findet das der Prophet so lustig, und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes lustig ist es auch, wenn du Jesaja 44 mal liest, Jesaja 44, lass uns das mal aufschlagen. Peter hat das schon angedeutet. Jesaja 44, Vers 9. Schlag das mal auf, Geschwister, wir lesen da mal einen längeren Abschnitt. Die Bildner von Götterbildern sind allesamt nichtig. Und ihre Lieblinge nützen nichts. Ihre Zeugen sehen nicht und erkennen nicht, damit sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gebildet und ein Götterbild gegossen, damit es nichts nützt? Siehe, alle seine Anhänger werden zu Schanden. Und die Kunsthandwerker sind ja nur Menschen. Sollen sie sich alle versammeln, hintreten, erschrecken müssen sie, zu Schanden werden allesamt. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut und er formt es mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird dabei auch hungrig und kraftlos, er trinkt kein Wasser und ermüdet. Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit dem Schnitzmesser aus und umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in seinem Haus wohnt. Er geht, um sich Zedern zu fällen, oder nimmt eine Steineiche und eine Eiche und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung. Und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt Brot, teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davor nieder, macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Machen wir jetzt ja gerade, ne? Alle Fichten werden gefällt und in die Häuser hereingebracht und die Leute verneigen sich vor diesem Baum. Manche tun das wirklich. Na, du benutzt dieses selbe Holz, na, um daraus deine Möbel zu bauen oder sie eben zu verfeuern. Und auf der anderen Seite baust du ein Kunstwerk und wie Jesaja sagt, ne, das ist dem Menschen gleichgestaltet, ne? Er versucht, sich zu verherrlichen in diesem Kunstwerk. Und je weiter die Zeit fortschreitet, desto mehr wird das auch. Wenn du in die Kunstszene reinguckst, das Selbstbildnis ist ein ganz wichtiger Typus in der Kunstgeschichte. Und je weiter du in die Moderne fortschreitest, desto abstruser wird das und desto wichtiger wird das auch. Wo früher vielleicht ein Künstler sich selbst irgendwo in einem Bild, so, ne, in so einem riesigen Bild, irgendwo so ganz klein in irgendeiner Ecke sozusagen so hineingezeichnet hat, ne, wird dann, ne, der Künstler in seiner riesigen großen, ne. Gestalt dargestellt. Und hier ist es auch so, ne, Jesaja zeigt uns, na, all diese Kunstfertigkeit. Und das ist eben nicht, bezieht sich nicht nur auf Kunst. Denk an Autos. Ne? Denk an Autos. Der Fetisch unserer Zeit. Aber nicht nur der Fetisch, sondern auch die größte Wirtschaft letztendlich in unserem Lande. Alles hängt an der Autoindustrie in Deutschland. Wenn wir diesen Götzen nicht hätten, wo wären wir dann? Und wenn dieser Götze nicht von allen Menschen auf diesem Planeten angebetet werden würde, wo wären wir dann jetzt als Nation? Aber es sind, was der Prophet deutlich macht, die Menschen arbeiten mit ihren Händen, sie arbeiten etwas, stellen etwas her, was, na, sie verherrlicht, na, ihre Kunstfertigkeit. Und was machen sie dann? Sie werfen sich davon nieder und sagen, du bist mein Gott, von dir kommt mein Wohlergehen. Dich erhöhe ich, auf dich höre ich, du bist mein Ratgeber, du bist mein König. Dich liebe ich, dich verehre ich, von dir lasse ich mich leiten. So was Idiotisches, sagt Jesaja, so was Idiotisches, sagt Gott. Wir können diese lebendigen Wesen, die ich nach meinem Ebenbild geschaffen habe, die Leben in sich haben, die Augen haben zu sehen, Ohren haben zu hören, Münder haben, um zu sprechen, so wie ich. Wir können die etwas erschaffen, was all diese Qualitäten nicht hat. Und dann sagen, das ist Gott anstelle des wahren, lebendigen Gottes, der uns geschaffen hat. Wisst ihr, und da ist der entscheidende Knackpunkt. Das sind die Menschen der Sünde, die das tun. Die Kunstwerker herstellen oder Werke mit ihren Händen tun, um sich selbst zu verherrlichen. Oder noch schlimmer, einen Götzen daraus zu machen. Und der Götzendienst, der endet eben nicht damit, dass ein lebloses Ding angebetet wird, sondern dieses Ding bekommt tatsächlich Leben. In dem Moment, wo wir uns dem Götzendienst verschreiben, kommt nämlich etwas ins Spiel. Die dunkle, finstere Macht kommt ins Spiel. Die Dämonie. Paulus sagt es in 1. Korinther 10. Erste Korinther 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Und Geschwister, das sagt Gott zu uns heute. Flieht den Götzendienst. Das sagt Gott nicht nur zu den Korinthern damals, die mit Götzentempeln zu tun hatten und irgendwie da in Gefahr standen, da irgendwie involviert zu werden. Sondern das sagt er uns heute, weil wir haben auch Götzentempel. Wir haben auch Götzendienst in unserem Umfeld, in unserer Welt hier. Ich rede als zu verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen heute Abend hier, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Wir machen uns eins mit Christus. Wir nehmen sein Blut in uns auf. Wir, Wir haben Teil an seinem Leben. Er gibt uns sein Leben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und wir nehmen es in uns auf und leben davon. Wir sind eins mit ihm. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Es ist nicht nur die Gemeinschaft mit Christus, sondern auch die Gemeinschaft untereinander, die dadurch zelebriert, die wir dadurch feiern. Seht auf das Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Das geht hier um die Priester, die von dem geopferten Fleisch gegessen haben. Und damit eine Einheit mit dem Altar hatten. Was sage ich nun, dass einem Götzen geopferte etwas sei oder dass ein Götzenbild etwas sei? Na, die Götzen sind doch nichts. Es gibt doch nur einen Gott. Dann sagt Paulus, nein, die Götzen sind nichts. Götzenbilder sind nichts. Sie haben keine Kraft, wie der Prophet sagt. In ihnen ist kein Leben drin. Das ist nur Menschenwerk. Aber wenn du dich in den Götzendienst hineinbegibst, dann begibst du dich in gefährliches Terrain. Weil dann die Finsternis von dir Macht ergreift. Das, was sie opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken, und der Dämonenkelch. Was willst du? Welchen Kelch willst du trinken? Das sagt Jesus immer wieder. Du hast die Wahl. Entscheide dich. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Elia sagt, hört doch endlich auf zwei Beinen zu hinken. Na? Entscheidet euch. Ihr könnt es nicht. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Er will eine Liebesbeziehung, er will unser ungeteiltes Herz. Wollen wir ihn wirklich herausfordern mit unserem Götzendienst, weil wir es nicht lassen können? Weil das zu verlockend ist, zu einladend? Weil alles ja so machen, und das ist oft hier der Hintergrund von diesem Götzendienst, ja, weil das gesellschaftliche Zwänge sind, weil man wird da so hineingerissen, hineingezogen. Aber ich sag dir, du kannst deine Gesellschaft wählen. Du musst nicht mit den Gottlosen zusammensitzen. Glücklich, wer nicht auf den Rat der Gottlosen hört. Glücklich, der nicht auf den Weg der Sünder geht. Glücklich, wer nicht sitzt im Kreis der Spötter. Es ist gut, dass du hier sitzt und nicht in der Kneipe und Hannover 96 guckst. Gott will das nicht. Entweder oder. Gott hat nichts dagegen, dass wir auch mal ein Fußballspiel angucken. Aber du musst dein Herz prüfen. Ist der Fußball für mich ein Götze? Bestimmt er mein Leben? Oder bin ich frei? Denn Jesus will uns frei machen von allen Zwängen. So, jetzt bin ich, wo bin ich denn hingelandet jetzt hier? Ich wollte doch Sündenregister, genau. Es gibt noch etwas anderes, etwas Wunderbares mit dem Werk der Hände, Geschwister. Nämlich, das Werk unserer Hände kann auch etwas Wunderbares sein. Etwas, was Gott verherrlicht. Es wird über die Künstler gesprochen, die den Tempel hergestellt haben. Ihnen wird bescheinigt, dass sie vom Geist erfüllt waren und dass sie befähigt waren, in allen möglichen Kunsthandfertigkeiten konnten sie wunderschön arbeiten, mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen, mit normalen Steinen, mit Holz. Sie haben wunderschön gearbeitet und sie haben ein herrliches Bauwerk. Zu wessen Ehre? Zur Ehre Gottes. unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und das ist das, was Paulus auch in Epheser 2, Vers 10 sagt. Wir sind sein Gebilde, und das ist, gehört dazu, wenn du ein Künstler bist, ein Handwerker, einer, der was mit den Händen schafft. Du darfst deine Gaben einsetzen zur Verherrlichung Gottes. Wenn wir sind sein Gebilde, damit fängt es an, dass ich mir klar bin, ich bin zuallererst ein Werk. Ich bin geschaffen. Ich bin nicht von mir selber da, sondern ich bin das Geschöpf meines Gottes. Er hat mich geschaffen. Und dann, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen. Und das spricht über die Neuwerdung. Durch Jesus Christus bin ich ein neuer Mensch. Ich bin nicht mehr der alte, sündhafte Mensch, der sich von seinem Gott losgesagt, von seinem Gott und Schöpfer losgesagt hat, sondern ich bin ein Christ, ich bin ein neuer Mensch, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Er hat mich geschaffen, er hat auch die Werke vorbereitet, die ich tun kann, und er führt mich hinein in diese Werke. Und wenn ich dann ein williges Werkzeug meines Herrn bin, dann tue ich diese Werke und am Ende wird Gott dadurch verherrlicht. Offenbarung 9. Also, wenn wir Buße tun von den Werken unserer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, dann ist das sehr umfassend. Bete sie nicht mehr an. Mach dir immer klar, wenn du Dinge verherrlichst in deinem Leben, andere Dinge als Gott, gibst du Dämonen Anbetung. Das hört sich heftig an, aber es ist die Wahrheit. Das ist das, was Gott hier sagt. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Nur ganz kurz in Erinnerung gebracht. Matthäus 5 sagt uns, Mordtaten sind nicht nur die Taten, die du ausübst, sondern die, die du schon in deinen Gedanken vollbracht hast. Die aus einem hassenden Herzen, aus einem zornigen Herzen heraus entstehen. Unzucht ist nicht nur der Ehebruch, wenn du tatsächlich zur Hure gehst, sondern das ist Porneia, die fängt schon im Internet an. Im Softporno, den du da reinziehst. In den Gedankenspielen, die eine Frau so sich macht, der wäre doch eigentlich ein besserer Mann für mich. Wenn hier von Mordtaten, Zaubereien, Unzucht und Diebstählen die Rede ist, dann ist das etwas, was wir in unserer Zeit so durchgängig sehen. Wie gesagt, Mordtaten, du musst nur das Fernsehen anmachen. Sei es reale Mordtaten oder erdachte Mordtaten von morgens bis abends. Wenn du von Unzucht oder Porneia liest, dann gibt es keine Zeit, wo du Porno in allen Facetten jederzeit an jedem Ort zugänglich gemacht gekriegt hättest, wie heute. Diebstähle, massenhaft. Gar kein Verständnis mehr für das Eigentum, wenn du an das Internet denkst. Ja? Computerspiele, Computerfilme im Internet, all das, was damit verbunden ist. Es ist überhaupt kein Verständnis mehr für Eigentum da. Da ist was, ich nehme es mir. Und Zaubereien, hier steht das Wort Pharmakeia. Ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen einen Artikel gelesen. In Amerika ist ein Riesenproblem der Missbrauch von Medikamenten, die Opiate enthalten. Haben ein großes Problem. Wird massenhaft verschrieben und Leute werden abhängig. Auch in Deutschland mehr und mehr. Klar, wir fördern die Schmerztherapie. Ja, wir sagen, die armen Krebskranken müssen irgendwie gegen ihre Schmerzen was bekommen. Aber ich sage euch, ich weiß es nicht, wir müssen aufpassen. Wir müssen wirklich kritisch sein. Wir sind schnell dabei, was gegen unsere Schmerzen uns reinzutun. Pharmazie. Aber wir sind uns oft nicht den Folgen bewusst, was das mit uns macht. Und Drogen haben tatsächlich, und Drogen und Medizin, das ist, na, der Mediziner oder der Apotheker weiß, das kannst du eigentlich nicht auseinanderhalten. Na, das ist miteinander verquickt, da ist ein fließender Übergang. Na, Zaubereien, das ist sozusagen Wirken in die Finsternis hinein mit Hilfe von Mitteln, von bestimmten Stoffen. Du willst etwas erreichen, einen bestimmten Zustand erreichen. Das kannst du mit verschiedenen Mitteln machen. Das kannst du einerseits mit Drogen, Medizin, Naturprodukten kannst du auch nehmen. Ne? Sei es, dass du eben bestimmte Pflanzen, Pilze oder so, ne, zu dir nimmst, in bestimmten Formen. Sei es, dass du aber auch andere Materialien in irgendeiner Form zu dir nimmst, trinkst, isst, rauchst, spritzt, was man auch sonst noch immer machen kann. In dem Artikel wird dann gesagt, die Leute, die Junkies, die graben dann in den Müll und suchen so Opiatpflaster, ne, um die dann noch irgendwie die Reste davon sozusagen sich irgendwie die Zunge zu klemmen oder sonst irgendwas. Und das Gefährliche ist, dass die eben so unregelmäßig, also dass die schnell auch sich Überdosis dadurch geben. Dadurch ist die Drogentotenzahl eben so hochgegangen auch in der letzten Zeit. Ne. Wir tun uns Dinge rein, um uns in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Sei es, dass wir high werden wollen oder sei es, dass wir down, na, dass wir ruhig werden wollen. Wir wollen etwas erreichen. Das ist Pharmakeia, das ist Zauberei. Wir suchen mit bestimmten Mitteln einen bestimmten Zustand zu erreichen. Und die Zauberdoktoren in Afrika oder in anderen Ländern, die benutzen diese Stoffe, um in einem bestimmten Trancezustand zu kommen, um dann geistliche Erkenntnisse oder geistliche Erfahrungen zu machen, die sie dann weitergeben, um bestimmte geistliche Kräfte anzuzapfen und natürlich immer dunkle Mächte. Sie taten nicht Buße davon. Warum? Weil es so schön einfach ist, solche Mittel zu gebrauchen. Sie werden dir angeboten. Hier, dieses Mittel kannst du nehmen. Was hilft dir? Uns sagt unsere Bibel, der Herr ist unser Arzt. Heißt das, wir dürfen nicht mehr zum Mediziner gehen? Nein, das heißt es nicht. Aber wir gehen zuallererst zum Herrn. Wir gehen in unserer Not, gehen wir zum Herrn. Wir gehen in unserem Schmerz, gehen wir zum Herrn. Wir gehen in unserem Leiden, gehen wir zu unserem Herrn. Wenn in unserer Orientierungslosigkeit und Ratlosigkeit gehen wir zum Herrn. In unserer Angst gehen wir zum Herrn. Wir suchen in allem den Herrn. Wir gehen in sein Wort. Wir nehmen sein Wort. Wir suchen die Hilfe in seiner Gemeinde, in seinem Leib. Und dann, ja, gehen wir auch zum Doktor. Aber wir prüfen das, was er uns sagt, im Lichte Gottes. Wir nehmen nicht alles an. Guck mal, eine andere ganze Bereich, Homöopathie, ne? Zaubermittelchen, schön schütteln. Ist nichts drin, nur Alkohol drin. Ne? Das ist so dünnflüssig, sozusagen so minimal vermischt. Ne? Da ist nichts drin, außer Alkohol. Zucker, ja. Das sind diese Pillen auch, ne? diese Globulis. Ne? Schütteln, nicht vergessen, damit das wirkt. Das ist Zauberei. Pharmakie. Sie taten nicht Buße, sie kehrten nicht um davon. Und wie gesagt, das hat ganz viel Einfluss in unser Leben. Ganz normal sind diese Dinge. Und wir müssen davon umkehren. Du und ich, wir werden dazu gerufen. Und heute ist der Tag, heute ist die Stunde, dass wir umkehren können. Dass wir uns nicht dem Wort Gottes verschließen, sondern dass wir sagen, ich möchte mit diesen Dingen nichts zu tun haben. Wo die Welt wirklich mit drin schwimmt. Ich will mich davon reinhalten. Ich will mich davon unbefleckt halten. Und ich will zu meinem Gott kommen. Und das Wunderbare ist, guck mal, Jesus ist für einen Mörder am Kreuz gestorben. Er ist wie ein Mörder hingerichtet worden. An seiner Stelle ist ein Mörder leben gelassen. Barabbas, er war ein Mörder. An seiner Stelle ist Jesus gestorben. Für ihn ist er gestorben. Es gibt nichts von diesen Dingen, die ich hier aufgezählt habe und die ich noch aufzählen könnte, für die Gott nicht Reinigung durch sein Blut hätte, auch heute Abend. Deswegen, lass uns das mal nehmen, in Vertrauen auf das Evangelium, die frohe Botschaft. Jesus Christus ist gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden für deine und meine Sünde, für unser aller Sünde, dass wir davon reingewaschen werden, dass wir umkehren können. Jesus, wir danken dir für diese Gnade, die du uns schenkst. Die Gnade, die uns zur Buße führt, die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Wir danken dir, dass du bist so wunderbar und du verdienst es, dass wir dir unser ganzes Leben weihen, dass wir in allen Dingen dir vertrauen, dass wir uns nicht treiben lassen von unseren Begierden, dass wir uns nicht treiben lassen von dem gottlosen Treiben dieser Welt, dass wir nicht die Liebe der Menschen suchen, die Liebe von unseren Kumpels, von unseren Nachbarn, von unseren Kollegen. Herr, wir wollen alleine in der Liebesbeziehung zu dir leben, weil du gut bist, weil du uns in die wahre Freiheit führst, in die Freiheit von allen Knechtschaften, von allen Bindungen, die uns in den Untergang treiben. Herr, wir wollen nicht enden wie diese verhärtete Menschheit, die du uns vor Augen führst, die in ihrer Verbohrtheit nicht mehr davon lassen können. Herr, wir wollen loslassen, was uns zerstört und was uns von dir trennt, was dir keine Ehre bringt. Sondern wir wollen tatsächlich dein Werk sein in Christus Jesus, um dich zu verherrlichen in den Werken, die wir tun, die du vorher bereitet hast. Ja. Danke jetzt für das Abendmahl, dein Mahl, dass du uns teilhaben lässt an deinem Blut, an deinem Leib, an dem Opfer, was du gegeben hast, das heilig ist. Dein Leben war heilig, rein von aller Sünde. Und du lässt uns teilhaben an deiner Reinheit. Wir preisen dich, wir danken dir dafür. Amen.